Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns, Ihnen den Vortrag von Dr. Johannes Kofler vom 12. Juni 2025 präsentieren zu können. Im Rahmen vom IAT Tech Day 25 hielt Dr. Johannes Kofler den Impulsvortrag «Von den Anfängen der Quantenmechanik bis zur zweiten Quantenrevolution» an der Internationalen Akademie Traunkirchen. Dr. Johannes Kofler ist Senior Lecturer für Quantum Information and Learning am Institut für Integrierte Schaltungen und Quantum Computing der Johannes Kepler Universität Linz. Von 2018 bis 2023 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe von Sepp Hochreiter am Institute for Machine Learning der Johannes Kepler Universität Linz, wo er Deep Learning-Methoden auf Probleme der Quantenphysik und Astronomie anwendete. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Schönen guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte und überhaupt für die Einladung. Es ist mir immer eine sehr große Freude, an die Akademie Traunkirchen zu kommen. Ich war schon öfter hier für Workshops, Vorträge und auch für Konferenzen. Als junger Dissertant vor 15 Jahren oder mehr waren wir schon mit Anton Zeilinger hier, als noch nicht mal alle Räume fertig renoviert worden sind und das alles noch im Aufbau war. Meine Aufgabe ist es jetzt in der nächsten Viertelstunde, euch etwas über Quantenphysik zu erzählen und neugierig zu machen und auch etwas in Stimmung zu bringen für die Workshops, die dann am Vormittag und zum Mittag stattfinden. Von den Anfängen der Quantenmechanik bis zur zweiten Quantenrevolution ist der Titel. Und ich habe natürlich sehr wenig Zeit, also muss es im Schnellflug gehen. Aber zu Beginn möchte ich quasi einstimmen, ihr habt alle Physik in der Schule, und die gesamte klassische Physik, sei es jetzt die Mechanik, die Optik, die Elektrodynamik oder die Thermodynamik, ist über Jahrhunderte lang aufgebaut worden und hat, obwohl sie sehr, sehr verschiedene Phänomene beschreibt und unterschiedliche Methoden verwendet, ganz besondere gemeinsame Charakteristiken. Nämlich die, dass in der klassischen Physik alle Objekte stets definitive Eigenschaften haben. Die Welt läuft ab wie ein Uhrwerk. Es gelten Determinismus und Kausalität. Auf jede Ursache folgt eine Wirkung, alles hat einen Grund. Wahrscheinlichkeiten, sofern wir sie in der Physik verwendet haben, waren aus rein praktischen Gründen verwendet, weil wir nicht einfach die technischen Möglichkeiten haben, alle einzelnen Rand- und Anfangsbedingungen genau zu wissen. Aber wenn man sie wüsste, dann wäre im Prinzip alles vorherberechenbar. Das ist der sogenannte Laplace'sche Dämon. Wenn der einmal von jedem Atom im Universum Ort und Geschwindigkeit kennt, dann kann er beliebig in die Zukunft und beliebig in die Vergangenheit rechnen, weil alle Gesetze deterministisch sind in der klassischen Physik. Aber es gab ein paar Probleme. Die klassische Physik konnte einige Dinge nicht erklären. Woher nimmt die Energie wo nimmt die Sonne ihre Energie her? Also was brennt da wirklich? Wie genau kann man das Strahlungsspektrum erklären und einige weitere Dinge. Und Max Planck hat 1900 den Anstoß gegeben zu einer neuen Physik. Er hat in einer Verzweiflungstat die Energiepakete gequantelt, die die Ränder von einem sogenannten schwarzen Strahler aufnehmen können, und hat dadurch das sogenannte Schwarzkörperproblem lösen können. Er hat erklären können, wie ein glühender Körper Licht emittiert oder Wärme emittiert und wie, also Energie über Wellenlänge, wie dieses Spektrum ausschaut. Man konnte das ohne diesen ersten Impuls von Quantenphysik nicht erklären. Ein weiterer Meilenstein, den wir heute auch in den Workshops uns anschauen können, ist der sogenannte photoelektrische Effekt. Albert Einstein hat den 1905 erklärt, man schießt Licht auf eine Metalloberfläche und will Elektronen rauskicken. Und man kann Licht einer bestimmten Wellenlänge, sagen wir rotes Licht, das hat wenig Energie, beliebig intensiv machen, es kommen keine Elektronen raus. Wenn man aber blaues Licht nimmt oder ultraviolettes Licht, dann reicht schon eine kleine Intensität aus und man schlägt Elektronen raus. Das ist deswegen der Fall, weil das Licht letztlich nicht aus Wellen besteht, sondern aus Paketen, Photonen. Und die roten Photonen haben einfach nicht genug Energie. Man kann beliebig viele draufschießen, kein einziges rotes Photon schafft es, ein Elektron rauszukicken, aber ein UV- oder blaues Photon schafft es. Das heißt, Einstein hat Planck, hat die Energieniveaus in den Wänden des schwarzen Körpers gequantelt. Einstein hat das Licht selber gequantelt. Bohr hat dann die Energiebahnen im Atom gequantelt. Elektronen können sich im Atom nicht beliebig aufhalten, sondern laut Bohr nur in bestimmten Bahnen und bei den Übergängen wird Energie abgestrahlt. Das Bohrsche Atommodell war nur ein Zwischenmodell, weil die echte, nahezu quasi fertige Quantenphysik, die haben wir dann 1925, 26 durch Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und viele weitere. Ab da hat die Theorie dann quasi ein Ausmaß gehabt, die Naturphänomene allumfassend erklären zu können. Die klassische Physik hat uns über die Jahrhunderte viele technische Entwicklungen gebracht. Also alles, was mit der Dampfmaschine oder Motoren zu tun hat, mit Elektrizität und so weiter, das sind alles die Errungenschaften von moderner klassischer Physik, die ja mit Galilei begonnen hat und über die Jahrhunderte sich entwickelt hat. Die Quantenphysik hat dann den Anstoß gegeben im 20. Jahrhundert, ab 1940 ungefähr, für die sogenannte erste Quantenrevolution. Das ist durch das Verständnis des Atomkerns, Atomkraft, Atombombe, durch Verständnis von Licht, der Laser, der Transistor, ein Halbleiterbauelement, der die Grundlage von jedem Computerchip, jeder von euch trägt es in der Hosentasche heutzutage im Handy. Und wer es schon mal nötig hatte im Krankenhaus, Magnetresonanztomographie, da verwendet man den Kernspin in unseren Atomen im Körper und schickt quasi Magnetfelder durch, um zu messen, wo was ist. Man geht davon aus, dass 30% des Bruttoinlandsprodukts von modernen Industriestaaten von dieser ersten Quantenrevolution abhängt. Nun ist Quantenphysik fundamental anders. Wir schauen uns gleich an ein paradigmatisches Beispiel. Wenn man einzelne Lichtteilchen, Photonen auf einen 50-50 Strahlteiler schickt und hinten Detektoren aufstellt, dann sieht man, dass das nicht wie eine Welle hinten halbe-halbe Intensität hat, sondern manchmal der eine Detektor klickt und manchmal der andere. Das Photon kann sich insofern nicht aufteilen, es kann nur in einem Detektor einen Klick erzeugen. Welcher Detektor klickt, kann die Quantenmechanik nicht mehr vorhersagen. Das ist ein Bruch zu Jahrhunderten perfekten Determinismus der klassischen Physik. Die Quantenphysik kann das nicht mehr leisten und wir gehen heute davon aus, motiviert durch moderne Experimente, unter anderem für die auch Anton Zeilinger den Nobelpreis bekommen hat, dass es keinen Grund dafür gibt. Noch einmal die Gegenüberstellung. In der klassischen Physik ist jeder Zufall letztlich determiniert. Roulette funktioniert deshalb, weil die kleinsten Unebenheiten im Rad oder irgendein Luftmolekül zu so einem chaotischen Endresultat führt, dass man es nicht vorherberechnen kann. Oder auch eine Wettervorhersage funktioniert nicht gut, weil schnell Chaos eintritt. Aber es liegt letztlich nur am technischen Problem, alle Einzelheiten zu kennen und an der Computerleistung das vorherzurechnen. Von der Physik her wäre das alles vorherberechenbar. Wir nennen diesen Zufall daher nur subjektiv. Das ist ein subjektiver Zufall, kein wirklicher Zufall. In der Quantenphysik scheint es aber diesen echten, objektiven Zufall zu geben. Wann ein radioaktives Atom zerfällt, also wenn es eine Halbwertszeit von einer Stunde hat, ob das nach einer halben Stunde zerfällt oder nach einer Stunde oder nach 100 Minuten oder nach 200 Minuten, für das Einzelereignis kann es nicht vorhergesagt werden. Genauso wie unser Photon am Strahlteiler. Ob das einzelne Photon durchgeht oder reflektiert wird, kann die Quantenphysik noch nicht vorhersagen, nur die Wahrscheinlichkeiten. Diesen Zufall nennen wir also objektiv. Nun ist es aber so, dass obwohl ein Photon letztlich nur einen Klick in einem Detektor erzeugen kann, es sich trotzdem gewisserweise wie eine Welle bewegt. Wenn wir ein Photon auf einen 50-50 Beamsplitter senden, dann hat es ja diese zwei Möglichkeiten A und B. Wenn wir dann zwei Spiegel aufstellen, hier in schwarz, und die Photonen wieder zusammenbringen mit einem zweiten Strahlteiler, dann gibt es danach zwei Möglichkeiten. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Quantenmechanik vorhersagt, dass diese verschiedenen Möglichkeiten miteinander interferieren können. Das Photon ist also wie eine Wahrscheinlichkeitswelle, die sich durch den Raum bewegt und mit sich selber dann interferieren kann und eine Überlagerung erzeugt. Und es gibt auf dem einen Ausgang eine konstruktive Interferenz und auf dem anderen Ausgang eine destruktive Interferenz. Und deswegen wird immer nur der eine Detektor klicken. Das ist ein ganz berühmtes Experiment in der Geschichte der Physik, das sogenannte Mach-10er Interferometer, das auch mit einzelnen Photonen funktioniert. Und wir schauen uns das nicht für Einzelfotonen, aber für starkes Licht heute auch in den Gruppenworkshops an. Und das Ganze kann man sich also vorstellen wie dieses Comic hier, also wie der Skifahrer, der hier links und rechts um den Baum fährt und später wieder weiterfährt. Also genauso wie dieser Comic-Skifahrer hier verhalten sich Quantenteilchen tatsächlich im Mikrokosmos. Ich gehe davon aus, viele von euch haben über das Doppelspaltexperiment schon einmal gelernt. Wer hat über das Doppelspaltexperiment schon mal gehört in der Schule? Das Doppelspaltexperiment? Okay, man sieht, in ein paar Klassen wurde das behandelt, in ein paar anderen noch nicht. Stellt euch einfach vor, wir haben eine Wand, in der zwei Schlitze sind und wir schießen da Fußbälle drauf. Und dahinter stellen wir einen Beobachtungsschirm auf und messen, wo die Fußbälle auftreffen. Es ist klar, die Fußbälle werden abprallen, die können nur durch die Schlitze durch und es wird dahinter zwei so Streifen geben, wo die Fußbälle landen können. Das ist normale, klassische Physik mit Fußbällen, Sandkörnern, Murmeln oder was auch immer. Wenn wir das Experiment mit Wasser machen, wenn wir zu einem See gehen, in den See eine Wand bauen und in die Wand zwei Schlitze machen und dann einen Stein reinwerfen, die Welle breitet sich aus, geht zur Wand, kommt nur durch die Schlitze durch. Bei den beiden Schlitzen entstehen wieder zwei so kreisförmige Wellen und wenn wir dann dahinter das Wellenmuster des Wassers anschauen, kann jeder von euch wirklich machen, dann wird man sehen Orte von hoher Intensität und Orte von niedriger Intensität der Wasserwellenschwingung. Das ist ein Standardphänomen der klassischen Wellentheorie. Wir haben das für Schallwellen, wir haben das für Wasserwellen. Wenn wir dieses Experiment jetzt mit Quanten machen, mit einzelnen Photonen, mit einzelnen Elektronen, aber auch mit einzelnen Molekülen, die zehntausende Masseneinheiten schwer sind, Markus Arndt macht das in Wien federführend, dann sieht man den folgenden Effekt. Man bekommt das Interferenzmuster der Wellen, aber man hat die einzelnen Klicks der Teilchen. Zu jedem Zeitpunkt gibt es nur einen Klick, wo ein Photon auftrifft oder ein Molekül. Und trotzdem hat man auch das Interferenzmuster. Das ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, den die Quantenmechanik hat. Quantensysteme verhalten sich teilweise wie Wellen, teilweise wie Teilchen, sind aber in Wahrheit weder noch. Beide Vorstellungen, Welle und Teilchen, sind nur Hürden, die unser Gehirn nimmt, um damit umgehen zu können. Der mathematische Formalismus sagt genau voraus, wie es ist, und da sind es komplexwertige Wahrscheinlichkeitswellen in einem mathematischen Raum, der nicht unser echter Raum ist. Funktioniert das mit großen Objekten? Vermutlich nicht. Also wenn wir glauben, wir machen das Doppelspaltexperiment mit Katzen, dann wird das vermutlich eine blutige Angelegenheit, wie in diesem Comic hier. Und Erwin Schrödinger hat tatsächlich geglaubt, dass das unmöglich ist und hat das berühmte Schrödinger-Katzen-Gedankenexperiment vorgebracht, um sich in Wahrheit über die Quantenmechanik, um zu zeigen, wie lächerlich das ist. Also Schrödinger hat das Gedankenexperiment vorgebracht, um zu zeigen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann und Quantenmechanik, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Aber seitdem ist es in Wahrheit eine Challenge für die Forschungsgemeinschaft und Forschungsgruppen um die ganze Welt verteilt, verwenden große Anstrengungen und Hingabe und auch finanzielle Ressourcen, um makroskopische Quanteneffekte mit immer größeren Teilchen und Systemen zeigen zu können. Man ist noch lange nicht bei Katzen, aber man ist bei Mikrokügelchen, die man mit freiem Auge schon fast sehen kann. Das macht man dann natürlich in einer Vakuumkammer, hochkontrolliert und so weiter. Aber es gibt offenbar aus heutiger Sicht noch keine Grenze, ab der diese Quantenphänomene nicht mehr möglich sein sollten. Und es ist eine offene Forschungsfrage, ob es eine Grenze gibt oder ob man das beliebig weitertreiben kann. Jetzt kurzer Szenenwechsel. In der klassischen Physik und vor allem in der klassischen Informationstheorie ist das fundamentale Informationsquantum quasi ist das Bit in einem Computer. Nennt man das 0 oder 1 oder auch einen An- oder Ausschalter. Und alle Computers, auch die Handys in eurer Hosentasche, arbeiten mit klassischen Bits, wo ein klassisches Bit letztlich hinterlegt ist durch eine gewisse Spannung, die getragen wird von aber Trilliarden von Teilchen letztlich. In der Quantenmechanik verwenden wir einzelne subatomare Teilchen, Elektronen, Photonen oder auch ganze Atome oder Ionen, um Quantenbits zu repräsentieren. Bei einem Lichtteilchen wären die Quantenbitzustände zum Beispiel horizontale und vertikale Polarisation. In einem Atom, wie es hier gezeichnet ist rechts, wäre zum Beispiel der Quantenzustand 0, es ist im Grundzustand, das heißt das Elektron ist im ersten Niveau und der Zustand 1 wäre, das Elektron ist im höheren Niveau. Und jetzt ist es aber in der Quantenmechanik möglich, alle möglichen Superpositionen aus 0 und 1 zu erzeugen. Man kann sich das so vorstellen, dass die klassischen Bits 0 und 1, die leben quasi an zwei Punkten. Und jetzt denken wir uns eine Kugel, der Nordpol ist 0, der Südpol ist 1. Der klassische Computer kann nur mit Nordpol und Südpol rechnen. Da gibt es nur 0 und 1, mehr gibt es nicht. In der Quantenphysik kann man jeden Zustand auf der Oberfläche einer Kugel erreichen. Das heißt, da gibt es wie einen Breitengrad und einen Längengrad und jeder Zustand auf dieser Kugeloberfläche ist möglich. Insbesondere zum Beispiel der 0 plus 1, der liegt da am Äquator irgendwo. Und das heißt einfach, man hat eine 50% Wahrscheinlichkeit für Grundzustand oder 50%ige Wahrscheinlichkeit für angeregten Zustand. Und diese Quantenzustände werden dann noch einmal um ein deutliches Maß interessanter, wenn man zu zwei Systemen geht. In der Produktzustände sind Zustände, wo der Gesamtzustand erklärbar ist durch die beiden einzelnen Zustände. Das heißt, wenn man zwei Quantensysteme hat, A und B, und A ist in einem gewissen Zustand Psi, B ist in einem bestimmten Zustand Phi, und dann ist der Produktzustand ist einfach das Produkt aus den beiden. Ein Beispiel, Quantenbit A ist im Zustand 0, Nordpol, Quantenbit B ist im Zustand 1, Südpol. Der Gesamtzustand wird durch die Einzelzustände beschrieben. Unsere gesamte klassische Welt ist so. Wenn wir zwei Objekte beschreiben wollen, dann beschreiben wir die beiden Objekte einzeln und sind fertig. In der Quantenphysik gibt es jetzt aber Verschränkungen. Verschränkungen sind Zustände, die nicht so geschrieben werden können. Beispiel zum Beispiel dieses 0,0 plus 1,1. Das heißt, es gibt keine Beschreibung mehr des Ganzen durch die Teile. Und dafür gibt es keine Analogie in der klassischen Welt. Wie auch immer man versucht, es zu erklären, das hat irgendwie Krücken oder Hürden. Letztlich gibt es für quantenmechanische Verschränkung kein klassisches Verständnis. Unsere makroskopische Alltagswelt ist nicht so. Wann immer wir ein Gesamtsystem beschreiben wollen, hier in diesem Raum, wir beschreiben die Einzelobjekte und dann sind wir fertig. In der Quantenmechanik gibt es aber Informationen in den Korrelationen unter Verlust der einzelnen Eigenschaften. Erwin Schrödinger hat das die charakteristische Eigenschaft der Quantenmechanik genannt, die unsere Abkehr vom klassischen Denken erzwingt. Verschränkung, Entanglement auf Englisch. Und wer von euch hat über die Bell'sche Ungleichung schon mal gehört, zumindest? Ah, noch niemand? Das ist dann interessant, ich kann es heute nur erwähnen. Man kann mit diesen verschränkten Teilchen Experimente machen. Man kann verschränkte Teilchen an zwei verschiedene Orte bringen, dort Messungen machen und sich die Korrelationen anschauen. Und klassische Systeme sind in den Korrelationen beschränkt. Die erfüllen die sogenannte Bell'sche Ungleichung, während Quantenzustände, verschränkte Quantenzustände diese Bell'sche Ungleichung verletzen können. Das heißt, quantenmechanische Systeme, verschränkte Systeme, können stärker miteinander korreliert sein, als es klassische Systeme sein können. Das ist, die Korrelationen in der Quantenmechanik können also Stärken erreichen, die klassisch nicht möglich sind. Das ist Dutzend, Hunderttausendfach gezeigt, mit verschiedensten Systemen, Photonen, Atomen und so weiter. Das schließt sogenannte lokale versteckte Parameter aus. Einstein und Schrödinger haben an die noch geglaubt. Und mittlerweile ist Verschränkung nicht mehr nur von fundamentalem Interesse für Grundlagenforscher, sondern es ist die Grundlage für alle Quantentechnologien, insbesondere Quantencomputer. Und Aspe, Klauser, Zeilinger haben ihren Nobelpreis bekommen, insbesondere für Experimente, für Bell-Experimente, die diese Quantenverschränkung testen. Ich komme zum Ende von meinem Vortrag. Ich möchte natürlich schon erwähnen, was ist jetzt so ein Quantencomputer oder Quantensimulator, der Teil dieser Quantentechnologie ist, der modernen. Quantencomputer können bestimmte Aufgaben schneller lösen als klassische Computer. Berühmte Beispiele sind Primfaktorzerlegung, das ist relevant für Kryptographie, oder auch Simulation von Materialeigenschaften oder biochemischen Prozessen. Und am rechten Bild hier sehen wir einen Quantencomputer von Google. Das sind supraleitende Quantenbits, ein paar Dutzend oder hundert. Die sind kryostatisch gekühlt und mit denen kann man diese Rechnungen erzeugen. Es fließen Milliarden Euro jährlich in die Entwicklung des Quantencomputers rein. Er steckt in gewisser Hinsicht noch in den Kinderschuhen. Aber optimistische Leute würden sagen, dass man in ein paar Jahren, vielleicht so 5 bis 10 Jahre, funktionierende, nützliche Quantencomputer haben kann. Das bringt mich zu meiner letzten Folie. Was ist jetzt also diese zweite Quantenrevolution? Den Quantencomputer haben wir schon erwähnt und den Quantensimulator. Links sehen wir ein echtes Bild von einem Ionenquantencomputer von meinem Kollegen Martin Ringbauer aus Innsbruck. In der Mitte sehen wir eine künstlerische Darstellung eines zukünftigen Quanteninternets, satellitenbasiert, könnte man verschränkte Teilchen an verschiedene Orten bringen und damit sogenannte Quantenkryptographie oder Quantenkommunikation machen. Und die dritte Säule, die mich auch persönlich in meiner Forschung derzeit sehr interessiert, ist Quantensensorik. Wir verwenden da einzelne verschränkte Quantensysteme oder kleine Quantencomputer, um Bildgebung oder Messtechnik besser zu machen, als es jedes klassische Gerät können würde. Das ist die sogenannte Quantensensorik. Und diese drei Säulen sind die Grundlagen der sogenannten zweiten Quantenrevolution, etwas, das wir jetzt in den letzten 20 Jahren oder so vorantreiben. Und im Gegensatz zur ersten Quantenrevolution verwendet die zweite Quantenrevolution eben einzelne Quantenobjekte. Nicht mehr Trilliarden von Teilchen in einem Transistor, sondern einzelne Ionen, einzelne Photonen. Verschränkung wird da verwendet. Das ist die zweite Quantenrevolution. Ich bin damit am Ende von meinem Vortrag. Quantenmechanik unterscheidet sich fundamental von klassischer Physik. Wir haben objektiven Zufall, wir haben Superposition und Verschränkung, also auch die Möglichkeit, Bellsche Ungleichung zu verletzen. Und die Grundlagen, das gibt uns die Grundlagen für die sogenannte zweite Quantenrevolution, die derzeit vorangetrieben wird. Und das sind Quantencomputer, Quantenkryptographie und Quantensensoren. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.